Heutzutage ist der FC Bayern für den Rest der Welt ein Vorbild für die Kunst des Fußballspiels. Wir haben es in den jüngsten Champions League Partien und in den Spielen der Bundesliga gesehen. Es ist wunderschön, den Bayern beim Fußballspielen zuzusehen. Diese Worte stammen wider Erwarten nicht von mir, sondern von der brasilianischen Fußballlegende Cafu, der, wir erinnern uns, unter anderem Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2002 war. Und Cafu sagte jüngst im Rahmen der Laureus Awards weiter, die Mannschaft des FC Bayern sei eine Mannschaft, die stets nach vorn schaut, eine Mannschaft, die immer angreift, eine Mannschaft, die keine Angst vor dem Gegner hat, eine Mannschaft, die weiß, dass sie Gegentore kassieren wird, aber auch eine Mannschaft, die weiß, dass sie viele Tore schießen wird. Wow! Also ich widerspreche keinem Weltmeister, aber vielleicht macht er es ja. Willkommen beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball und damit auch hallo Jens.
Hi Nils. Oh oh, liebe Nicht-Bayern-Fans, liebe Bayern-Hasser, wir müssen stark sein. Die kommenden 45 Minuten oder wie lange auch immer diese Episode sein wird, denn es geht um den FC Bayern und zwar nur um den FC Bayern heute.
Aber irgendwie auch zu Recht, Jens,
ja,
oder?
Das hat,
irgendwie
das,
auch zu Recht.
Genau. Ich habe es dir ja quasi auch vorgeschlagen, dass wir heute eine reine Bayern-Folge machen, weil sie es sich auch verdient haben. Ja, Deutscher Meister, Halbfinals oder im DFB-Pokal, gestern dann sogar gewonnen, stehen im Finale, Halbfinale, Champions League. Und wie Cafu das ja auch beschreibt, das Wie, das kommt da ja auch noch mit dazu.
Ja. Genau. Dann lass uns doch vielleicht mal mit der Tagesaktualität beginnen, dem DFB-Pokal. Gestern Abend, also wir nehmen heute am Donnerstag auf, Spiel gegen Bayer Leverkusen. Hast du es gesehen, Jens?
Ich hab's gesehen.
Und wie hast du es denn gesehen? Also nicht liegend auf der Couch, sondern wie hast du es empfunden beim Sehen?
Also ich habe vor allen Dingen beide Mannschaften fast nur in einer Hälfte gesehen.
Das stimmt wohl, ja.
Zwischendrin hat mir ein Kumpel geschrieben, Manuel Neuer hatte mehr Ballkontakte in der eigenen Hälfte, also in der Bayern-Hälfte, als ganz Bayer.
Eieiei.
Was, also, ja, fast so war. Also, ja, es war schon, man sagt das immer so schön, ne? Es war eine Demonstration, finde ich, in Wille, in Pressing, in wir wollen hier die Leverkusener auf gar keinen Fall zur Entfaltung kommen lassen. Und dennoch, naja, wenn es dann halt so 90 Minuten 1-0 nur steht, Nils, weißt du ganz genau, was passieren kann. Wir haben das ja schon oft erlebt. Ich erinnere an Inter Mailand, die damals Pep Guardiola und den FC Barcelona rausgefegt haben, obwohl sie unter Mourinho, keine Ahnung, 15% Ballbesitz haben und dann trotzdem ins Finale eingezogen sind, der Champions League. Also das kann halt auch mal schief gehen, aber im Moment hat man irgendwie das Gefühl, bei den Bayern geht nichts schief.
Sie haben halt auch immer noch Manuel Neuer, der halt einmal dann auch wirklich wieder sehr, sehr stark gehalten hat. Und ja, ich muss dir sagen, richtig nervös geworden bin ich nicht.
Ja, ja, also, das verstehe ich auch, ja.
Man hatte einfach nicht das Gefühl, dass viel anbrennt. Und selbst wenn sie das Gegentor bekommen hätten, hätte ich trotzdem das Gefühl gehabt, die sind so stabil aktuell, dass da irgendwie nicht viel passiert. Also ich, um es mal ganz hart zu sagen, Jens, ich fand das Spiel regelrecht langweilig. Also weil es einfach so eindeutig war. Und das ist schon erstaunlich. Ich meine, du spielst in Leverkusen. Es ist ein Halbfinale, wo ja auch Leverkusen eine doch durchwachsene Saison echt retten kann. Und ich höre davor noch Fernando Caro, der sagt, wir wollen kratzen und beißen und richtig gierig und bla. Da habe ich gedacht, naja, gucken wir mal, wie kratzig und beißig es wird. Aber wurde es so gar nicht.
Wurde es nicht, nee, wurde es wirklich nicht. Und genau das, was du gesagt hast, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich habe mich dann auch zwischendrin mit anderen Sachen beschäftigt, weil dann, ja, wie du gesagt hast, es wurde dann schon auch zwischendrin langweilig.
Ja. Was hältst du denn von den Aussagen, die ich doch spannend fand, von Christoph Kramer, der ja sowohl als TV-Experte in der Halbzeit als auch nach dem Spiel sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass Leverkusen einfach starr beim ursprünglichen Konzept blieb, nämlich immer versucht hat, hinten spielerisch das zu lösen und rauszuspielen, statt den Ball einfach mal davor zu jagen. Und dadurch gab es natürlich immer wieder Ballverluste. Also er meinte, sie haben es auch 4-mal geschafft, aber es wurde halt auch 8 oder 9-mal richtig gefährlich dadurch. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, die Kritik?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich meine, im Prinzip ist es natürlich der Spielstil von Bayer Leverkusen Und das hat ja auch in den vergangenen Jahren unter Xabi Alonso ja auch hervorragend hingehauen. Und dennoch hat man dann so manchmal das Gefühl, es gibt dann vielleicht auch Spiele, wo du deinen Spielstil mal ein klein bisschen anpassen musst. Das heißt ja nicht, dass du jetzt jeden Ball nach vorne trümmern musst. Aber ich meine, die Leverkusener werden sich in der Vorbereitung ja auch das eine oder andere Spiel des FC Bayern angeschaut haben. Und da muss ihnen doch aufgefallen sein, wie die Bayern vorne draufgehen. Und zwar mit der ganzen Mannschaft. Und dann hast du ja vorne auch mit Patrick Schick so einen großen Stürmer, der den Ball vielleicht auch mal dann eben bekommt und dann weiter verteilen kann an die schnellen Außen, die sie ja auch auf dem Feld hatten. Also in gewisser Weise kann ich das schon nachvollziehen, dass sie da keinen Plan B hatten in ihrem Spiel, ja.
Ja, wie du sagst, hätte ich genauso nämlich auch als Trainer gesagt, wenn es halt einfach dann zu eng wird und wirklich kritisch, dann schieß den Ball davor und versuch's halt nicht immer klein zu machen. Also da waren sie schon sehr festgelegt, aber da muss es ja die Ansage gegeben haben vom Trainer, wir bleiben unserem Stil treu, was ich ja auch grundsätzlich immer gut finde. Du hast halt natürlich deinen Stil, aber ja, wenn der Gegner halt so übermächtig ist, ist dann vielleicht trotzdem nicht so schlau.
Ja, und du wusstest ja auch, dass die Bayern mit der ersten Kapelle kommen. Also es war ja klar, sie haben ja am Wochenende gegen den VfB Stuttgart schon die potenziellen, sagen wir mal, 1A-Stammspieler geschont. Von daher war ja schon klar auch, dass sie komplett auflaufen. Von daher, ja, wusstest du ja auch schon, da kommt was auf uns zu. Von daher, da hätte man sich vielleicht schon den einen oder anderen Plan irgendwie überlegen können. Aber ja, wir haben es ja eben gesagt, Cafu hat es ja eben auch wunderbar gesagt, quasi durch dich. Im Moment läuft schon wirklich sehr, sehr viel bei den Bayern zusammen. Und natürlich dieses Selbstbewusstsein, was sie sich auch über die vergangenen Wochen und Monate erarbeitet haben, das merkt man dann in so einem Spiel. Und wir beide haben ja auch schon ein paar Spiele gemeinsam geschaut, wenn es zu der Paarung Bayer-Leverkusen gegen Bayern-München kam. Und es war nicht so sehr eindeutig, wie es gestern der Fall war. Und da merkt man einfach so die breite Brust der Bayern, die sagen so, ja klar, Pokal, na klar, wir wollen da mal wieder hin. Wir wollen mal wieder nach Berlin.
Ja, wenn du das vergleichst mit der Meisterschaftssaison von Leverkusen, da waren die Kräfteverhältnisse einfach wirklich anders. Und ich meine, wenn ich mich jetzt an die letzten Champions-League-Partien der Bayern gegen Leverkusen erinnere, das war ja auch super eindeutig. Also da waren sie ja auch massiv überlegen. Ja, man muss schon sagen, das liegt sicherlich zum großen Teil an Bayerns Stärke. Aber man hat auch das Gefühl, und das hat ja Caro eigentlich auch bestätigt vor dem Spiel, dass die Leverkusener ihr Potenzial momentan einfach auch nicht ausschöpfen. Also er hat gesagt, mit dem Kader muss man eigentlich in den Top 4 der Bundesliga stehen. Aktuell sind sie Sechster. Also irgendwo scheint ja da was zu fehlen gerade.
Ja, und das ist ja auch schon ein deutlicher Fingerzeig, dass sie auf jeden Fall im Sommer auch mal über den Trainer nachdenken werden, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt schon darüber nachdenken, ob sie Kasper Jürmann in der kommenden Saison noch als Trainer vor Ort haben wollen und werden. Also ja, man hat schon das Gefühl, klar, und das hat Simon Rolfes vor ein paar Wochen auch im Doppelpass mal gesagt, sie sind sich schon bewusst, dass sie hier einen Umbruch haben und dass natürlich auch da fast die komplette Mannschaft ausgetauscht wurde. Und trotzdem erwartest du halt auch von Bayer Leverkusen, das hat Rolfes dann auch deutlich gesagt, trotzdem, dass es schneller geht. Es muss schneller gehen, die Mannschaft muss sich schneller finden. Aber ja, sie haben halt dann wahrscheinlich jetzt dieses Jahr ein bisschen eingepreist, als könnte ein bisschen hakelig werden. Und im kommenden Jahr wollen sie dann vielleicht wieder angreifen. Aber wie gesagt, ich bin sicher, dass es nicht unter Jürgen sein wird.
Ja, halte ich auch für ziemlich wahrscheinlich, dass wir den nächstes Jahr nicht mehr bei Leverkusen sehen. Nee. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, weil du Stuttgart auch schon angesprochen hast, wo die Bayern ja jetzt die Meisterschaft klar gemacht haben. Also auch da muss man sagen, die Bayern liegen ja sogar zurück und dann sieht es am Ende relativ leicht aus gegen ja eigentlich Stuttgarter, die auch zurzeit ja gut drauf sind und unter Hoeneß einfach guten Fußball auch spielen. Und trotzdem hat man so das Gefühl, jo, irgendwie dann auch Business as usual, dass die Bayern das dann irgendwie gewinnen und jetzt sind sie 4 Spieltage vor Ende mit 15 Punkten Vorsprung da erst da, das ist schon krass, haben eine Tordifferenz von plus 80 und der Torrekord ist ja schon seit längerem eingestellt, lag ursprünglich bei 101 Tore, also 101 geschossene Tore in einer Saison, ja, glaub ich. Jetzt sind es 109. Also das heißt einfach eine abartige Offensive, muss man sagen. Ja, also Jens, wir machen ja ganz am Ende der Saison, legen wir ja die Abschlusstabelle neben unsere
Getränke. Oh, das habe ich schon wieder total vergessen. Ja klar, ja, das machen wir auf jeden Fall.
Also ich meine, die Bayern haben wir beide und damit haben wir uns jetzt auch nicht wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt, auf die Eins getippt. Schon, ja. Aber trotzdem, ich meine, für ein abschließendes Fazit ist es noch zu früh, aber die Frage können wir, glaube ich, schon diskutieren. Hättest du die Bayern so dominant erwartet dieses Jahr?
Also nicht in dem Ausmaß. Es war uns ja schon beiden klar, dass es auch eine deutliche Meisterschaft geben könnte. Mhm. Weil irgendwie war auch jetzt nicht zu erwarten, dass Bayer Leverkusen und Leipzig, die ja beide auch einen Umbruch im Sommer hatten, neue Trainer in beiden Teams, dass die sofort oben wieder angreifen. Bei Borussia Dortmund wusste man auch nicht so richtig, wie die jetzt in die erste volle Saison da mit Niko Kovac starten. Also von daher, deswegen haben wir sie ja auch ganz nach oben getippt. Aber gerade, dass die Offensive so funktioniert, dass quasi da Luis Diaz so perfekt reinpasst, gefühlt auch Michael Olise und Harry Kane nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben, das war so aus meiner Sicht nicht zu erwarten. Aber ja, ich meine, gegen den VfB war es jetzt so, es sah locker und leicht aus. Trotzdem darf man natürlich auch die Wochen davor nicht vergessen. Ich meine, in Freiburg musst du eigentlich verlieren. Irgendwie durch zwei Sonntagsschüsse und dann nochmal eine starke Aktion. Am Ende gewinnst du das Ding dann noch 3-2. Also es war ja jetzt nicht so, dass sie jetzt wirklich die komplette Saison die pure Dominanz waren. Gerade gegen kleinere Teams haben sie schon auch immer mal so ein bisschen Luft dran gelassen. Aber man hat so das Gefühl, in den Duellen gegen die Großen oder gegen die Größeren, da sind sie dann nochmal richtig angestachelt. Und Karasor hat ja auch gesagt, irgendwie hinterher, also der ist er Kapitän beim VfB Stuttgart? Ich meine,
ich glaube,
ja. Ja, irgendwie, wir sind irgendwie ja schon auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. Nee. Nee, ja, in manchen Situationen, in manchen Spielsituationen ist das so. Und das ist das, was ich meine. Ja, gegen Stuttgart haben sie ja auch wieder zurückgelegen, bevor sie dann wieder einen Gang hochschalten. Also es ist ja nicht so, als wären sie jetzt immer brutal dominant gewesen. Aber so hinten raus haben sie immer noch mal zulegen können und dadurch eben Spiele gewonnen, die entweder knapp waren oder halt am Ende noch mal 7 Tore geschossen, wenn der Gegner schon am Boden lag. Also irgendwie so ganz hinten raus haben sie immer dann noch mal ist noch mal deutlicher gemacht.
Ich glaube, Jens, das ist am Ende einfach Psychologie. Das ist menschlich sein. Denn gerade jetzt in diesen Wochen, wenn klar ist, es sind die ganz wichtigen Champions-League-Spiele und auch am Wochenende war allen klar, wäre natürlich nett, wenn wir jetzt die Meisterschaft schon eintüten. Aber das viel wichtigere Spiel ist das gegen Leverkusen im Pokal, denn das ist do or die. Und ob du jetzt diesen Samstag Meister wirst oder nächsten, ist wirklich eigentlich relativ wurscht, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, das sind dann halt wirklich diese paar Prozent, die fehlen. Und wir wissen doch, wie es ist. Alle wollen die Bayern gerne schlagen und alle rennen wahrscheinlich nochmal einen Kilometer mehr in so einem Spiel. Also demnach, ich finde es schon sehr, sehr nachvollziehbar, dass die Bayern gerade gegen die kleineren Mannschaften dann eben so ein paar Schwächen auch gezeigt haben. Aber genau wie du richtigerweise feststellst, immer wenn es wichtig geworden ist, sowohl in der Bundesliga gegen die Top-Vereine als auch dann gerade in der Champions League, waren die Bayern absolut da. Und dass du dann zwischendurch auch mal, wie gesagt, wir sind im Profisport, da reichen halt 5 oder 10% Spannungsabfall und dann sind die anderen plötzlich da. Das finde ich wirklich nachvollziehbar.
Ja.
Und Champions League ist ja, ne, also nehmen das Realspiel. Nehmen das Realspiel. Also ich meine, da waren sie so stark.
Ja, man hat aber auch in beiden Spielen gemerkt, dass sie Real auch nicht in ihrer besten Phase erwischt waren. Also ich glaube, Real hat natürlich auch im Moment wahnsinnig viele Probleme, ob jetzt wirklich dieser Trainerwechsel von Xabi Alonso zu Abeloa jetzt die allerbeste Idee von Herrn Perez war.
Ja, nein.
Ja, genau. Also deswegen, und dennoch haben sie sich ja dann auch da schwer getan. Das ist auch in Ordnung bei so einem Spiel und gegen so einen Gegner. Und dann am Ende, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, ne, dann schießen sie die 2 Tore noch und kommen eben dann doch weiter. Ja, gut, für Real.
Aber ist ja auch klar, woran das dann lag am Ende, zumindest aus Realsicht, war natürlich Der Schiedsrichter.
Slavko Vincic. Ja, der ist nach dem Champions League aus gegen die Bayern ganz schön in den Fokus der Realverantwortlichen geraten. Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Vincic zeigte in der 86. Minute dem eingewechselten Real-Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga die gelb-rote Karte. Der Franzose hatte nach einem leichten Foul den Ball lange in den Händen gehalten. Dafür zeigte ihm der Unparteiische dann eine gelbe Karte. Wie hast du die Szene gesehen, Nils?
Ja, ich habe es erst auch gar nicht geschnallt, ehrlich gesagt. Also A, wofür er jetzt die gelbe Karte bekommen hat. Ja. Und dann habe ich ja ähnlich wie der Schiedsrichter dann so verblüfft festgestellt, ach ja, warte mal, der hatte doch schon gelb.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, du hast das ähnlich nicht geschnallt wie der Schiri. Ja? Der wusste nämlich auch nicht, dass Camavinga schon gelb hatte, zumindest nicht im ersten Moment. Ja. Hat es dann anscheinend auf der Karte gesehen, weil es wird ja immer dann auf der Karte notiert und hat ihm dann noch gelb-rot gezeigt. Und das ist natürlich dann schon eine Entscheidung, die dann schon extrem ins Spiel eingreift, ist ja klar. Wenn man so, weil man hatte so ein bisschen das Gefühl, nee, jetzt korrigier mich, weil ich habe es nur so wirklich, ich war beruflich unterwegs und habe es nur so nebenbei auf dem Handy gucken können. Übrigens, neben mir saß ein extremer Bayern-Hasser. Liebe Grüße an Markus. ich hatte schon das Gefühl, es wären jetzt auch beide einigermaßen fein, wenn es in die Verlängerung gehen würde. Zumindest hat es so den Anschein gemacht.
Ja, ich hänge gerade an dem Wort Bayern-Hasser, Jens. Ich habe mich gerade, ich weiß auch nicht, ich hatte gerade diesen impulsiven Gedanken in mir. Gibt es sowas eigentlich nur bei Bayern? Also, ich weiß nicht, außer jetzt, du wohnst auf St. Pauli und bist jetzt ein HSV-Hasser oder sowas. Aber das lässt schon persönlich tief blicken, wenn man sich definiert über so etwas Negatives. Also, ich persönlich könnte nicht sagen, ich bin ein XYZ-Hasser. Ich bin ein Liebhaber des guten Fußballs. Ja, und nicht so negativ Hasser.
Ja, was soll ich sagen? Also, er hat auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig für Real gehalten und nicht für Bayern. Was?
Mit den deutschen Banden, das haben wir ja auch schon besprochen, gibt es bei dir ja auch nicht, wenn die deutschen Mannschaften international spielen, dass man da die Daumen drückt.
Nee,
in einer sehr globalisierten Welt war, glaube ich, damals deine Erklärung.
Ja, ich hätte mir halt auch gewünscht, dass es einfach 11-11 bleibt. Und ich glaube auch, dass die Szene es hergegeben hätte, dass es bei 11-11 bleibt. Ja, also ich meine, ich verstehe das natürlich. Hier wegen Spielverzögerung wird er irgendwie die gelbe Karte gezückt, weil er den Ball da 3 Meter mitnimmt. Das ist natürlich regelkonform, alles in Ordnung. Aber weißt du, Nils, ursprünglich wurde doch diese Regel so des Ballwegschlagens oder sowas mal eingeführt, als es gefühlt nur einen Spielball gab. Und der Ball wurde dann irgendwie 40 Meter auf die Tribüne gedrescht und dann hat es 4 Minuten gedauert, bis der nächste Ball da war oder sowas. Ne? Also wenn der den Ball da jetzt 2 Minuten mitnimmt, 2 Meter da mitnimmt, ach, weiß ich nicht, ob du dann in so einem Moment 5 Minuten vor Schluss da wirklich gelb-rot ziehen musst.
Jens, ich sag dir, das ist eine hochphilosophische Frage und das lässt sich am Ende nicht aufklären, weil es natürlich irgendwie beides ist. Es ist erstmal dumm von Camavinga. So,
ja.
Das ist das Allererste. So, er macht den Fehler, wenn er den Ball nicht in die Hand nimmt, kann der Schiedsrichter auch nicht so eine, ich sag mal, Fehlentscheidung treffen oder es überbewerten. Das ist Punkt Nummer 1. Camavinga hat sich ja auch im Nachhinein dafür entschuldigt. Punkt Nummer 2 ist, dass der Schiedsrichter diese Karte nicht gegeben hätte, hätte er im Kopf gehabt, dass er schon gelb hatte. Also ich glaube, da kann man sich auch relativ sicher sein. Und dann muss man aber auch sagen, wenn er das nicht im Kopf gehabt hat, hat er halt auch einfach nur die Situation bewertet. Und die Situation hat er mit gelb bewertet, was, wie du richtigerweise sagst, regelkonform ist. Und demnach finde ich es auch ein bisschen zu viel als Realverantwortliche, sich da so drüber aufzuregen. Die hatten 180 Minuten Zeit, um die Bayern in die Knie zu zwingen, haben sie nicht geschafft. Und wenn es dann am Ende nur daran lag, sorry, dann stimmt auch was in der Wahrnehmung nicht. Und dann finde ich das auch eines solchen Vereins ein bisschen unwürdig. Und wir haben auch schon in anderen Kontexten, beispielsweise bei den Bayern drüber gesprochen, wenn die sich so über die Schiedsrichter aufgeregt haben. Das ist einfach schlechter Stil, egal von welcher Seite. Und dann musst du es einfach auch akzeptieren, dein Spieler hat einen Fehler gemacht. Ja, Fingerspitzengefühl hätte anders ausgesehen, aber gerade weil er es offensichtlich verrafft hat, muss man da auch nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen. Aber am Ende ist es keine Entscheidung des Schiris, die man überhaupt nicht treffen kann. Und demnach, dumm gelaufen, Real.
Der englische Guardian hat es ja folgendermaßen kommentiert: Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid, ein legendärer Verein, sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt.
Ja, ja, ja. Kleines Kind trifft es ganz gut.
Ja, genau. War ja kein Einzelfall, auch dann in der vergangenen Woche bei der Champions League. Barcelona hat ja auch ein bisschen mit dem Schiri gehadert. Sie haben ja im Hinspiel schon aus ihrer Sicht eine zumindest zweifelhafte rote Karte gesehen und auch einen Elfmeter nicht bekommen, den sie, naja, dann doch unbedingt wollten. Und auch im Rückspiel gab es eine Szene. Und Nils, wir haben ja so in unserem WhatsApp-Kanal, den wir hier gemeinsam haben, schon ein bisschen hin und her geschrieben. Das hat bei mir im Freundeskreis für große Diskussionen gesorgt, diese Szene. Ob denn tatsächlich der Barcelona-Spieler da in der 76. Minute mit einer Notbremse vom Platz fliegen muss oder nicht.
Ist für mich auch eine schwierige Entscheidung. Und das zeigt ja auch schon, dass es da so hitzige Diskussionen gibt. Das ist einfach wieder eine Kann- und keine Muss-Entscheidung. Wenn ich es jetzt hätte entscheiden müssen als Schiri, hätte ich, glaube ich, keine rote Karte gegeben. Aber ich finde auch nicht, dass du jetzt den Schiri da mega an den Pranger stellen kannst, dafür, dass er es getan hat.
Ja. Rafinha, der gesperrte Zehner von Barcelona, hat gegenüber dem französischen Unparteiischen gesagt, für mich war das ein gestohlenes Spiel. Ja. Das ist dann halt einfach ein bisschen viel. Also auch da, ich gebe dir recht, ist es eine Kann-Entscheidung. Ich finde aber schon, weil du eben siehst, dass der andere Verteidiger Koundé, der war schon in der Lage, den Ball aus meiner Sicht sogar noch vor dem 16er abzufangen. Ich hätte eher so gesagt, 60-40 keine rote Karte. Hm. Wie gesagt, ein Kumpel von mir sagt 95% rot. Also von daher, es liegt wahrscheinlich irgendwo da so, aber dass man sich dann hinterher so aufplustert und dann quasi den Schiedsrichter dafür verantwortlich macht oder das gesamte Schiedsrichterwesen dann so gegen sich aufbringt, das ist dann aus meiner Sicht ein bisschen viel.
Und ich meine, guck mal, wir diskutieren jetzt da Tage später drüber, die Szene noch 10-mal in Zeitlupe gesehen und sind uns nicht einig. Und ein Schiedsrichter muss es auf dem Platz innerhalb weniger Momente oft entscheiden. Mhm. Also, dass man da nicht ein bisschen mehr Großmut an den Tag legt. Aber gut, da siehst du halt, da sind Emotionen im Spiel, das ist wie bei Kleinkindern, da werden da bestimmte Hirnareale ausgeschaltet und dann gibt's nur noch impulsive Emotionalität.
Irgendwie habe ich Gefühl, es ist so ein Trend im Moment. Also klar, über Schiedsrichter wurde schon immer diskutiert, keine Frage. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, seit dieser Saison ist es noch mal mehr geworden. Ich erinnere an Kwasniok, der sagte, es geht mir auf den Sack. Steffen Baumgart, wir haben die Szene der Bayern vor ein paar Wochen da in Leverkusen, hast du auch schon angesprochen. Real Madrid hat in dieser Saison auch schon 4-mal wieder ein Fass aufgemacht, dass die bösen Schiedsrichter alle gegen Real Madrid pfeifen. Alle anderen spanischen Clubs sagen, nee, warte mal, die Schiedsrichter pfeifen alle für Real Madrid. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist noch mal wilder geworden in dieser Saison als vorher schon. Es ist schon verrückt, was da im Moment so auf die Schiedsrichter einprasselt.
Ja, da müsste man mal eine wissenschaftliche Untersuchung starten und mal gucken, ob es beispielsweise mehr Berichterstattung darüber gibt. Denn zumindest finde ich auch, es fühlt sich ein bisschen so an, ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Wenn es denn so wäre, Jens, dass tatsächlich noch mehr diskutiert wird über die Schiedsrichter oder die noch mehr angegangen werden, dann hätte ich sogar Erklärungsansätze, denn ich glaube, ich habe spontan zwei Dinge im Kopf. Ich glaube insgesamt, ja, es wird alles immer extremer, wie das halt in kapitalistischen Systemen auch einfach so ist. Es geht gefühlt immer um noch mehr Geld und um noch mehr Prestige und ja, so ein Ausscheiden ist halt für Barcelona und Real da aus der Champions League einfach richtig scheiße. Muss man sagen. Und da musst du halt einen Schuldigen suchen. Und du selber bist es natürlich erstmal nicht von Haus aus. Ist ja klar. Und der Schiedsrichter ist halt einfach dann ein sehr gutes Opfer, was man sich dann irgendwie raussuchen kann. Ne? Das ist wie der Schwächling, den man sich dann halt irgendwie packt. Also ich glaube, einfach der Druck ist insgesamt noch größer geworden auf die Vereine, auf die Verantwortlichen. Und deswegen ist das halt ein Reflex, der dann noch schneller kommt und wahrscheinlich haben auch einfach die Medien was damit zu tun, denn das sind natürlich auch immer dankbare Schlagzeilen.
Medien und Social Media auch.
Und die sozialen
Medien, genau. Also dass du natürlich dann immer wieder diese Aussagen auch
kriegst von Kwasniok und so weiter, Baumgart, ich habe es eben schon gesagt, die dann über Social Media immer weiter verteilt werden. Du hast aber auch die Szenen ruckzuck dann bei Insta oder über andere Kanäle, wo dann irgendwie irgendwelche wildfremden Leute dann darüber kommentieren, was der Schiri denn da wieder gemacht hat oder dass es doch eine klare Entscheidung war, weil soll sich keiner so aufregen. Also es wird viel mehr darüber diskutiert. Und ich hätte noch einen anderen Blick drauf. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, was uns damals in Anführungszeichen verkauft wurde, als der VAR eingeführt wurde. Dass man sagt, so jetzt wird's gerechter. Und dass man jetzt aber merkt, naja, nur, dass da jetzt noch mehr Menschen sitzen und vielleicht noch ein paar mehr Hilfsmittel haben, heißt das aber nicht, dass die nicht auch mal Fehler machen. Oder halt, wie wir es ja eben schon gesagt haben, halt viele Szenen so in der Grauzone entscheiden müssen, wo man, wie wir eben schon gesagt haben, mal so entscheiden kann. Das alles, glaube ich, führt halt dazu, dass man jetzt halt sagt, ja, was ist denn jetzt? Wir haben doch gesagt, das Spiel wird jetzt gerechter. Passiert aber augenscheinlich nicht, sondern es kommen immer wieder diese Kleinigkeiten auf, weil das Spiel halt nun mal so ist.
Ich würde schon, ehrlich gesagt, denken, ein bisschen gerechter ist es geworden, weil zumindest krasse Fehlentscheidungen einfach jetzt nicht mehr getroffen werden. Krasse Abseitsstellung oder ist ein Ball jetzt hinter der Linie oder nicht. Aber du hast natürlich völlig recht, dass diese Millimeterentscheidung, beispielsweise bei einem Abseits, da ist der Stürmer mit dem Ohrläppchen im Abseits und dann ist auch die Frage, in welcher Millisekunde verlässt der Ball den Fuß des Spielers, der diesen Pass spielt. Das kannst du schwierig einfach, und dann ist es halt so. Und da hast du Situationen, da gibt es kein Schwarz und Weiß, da gibt es Interpretationsspielraum und da können natürlich Fehler passieren. Aber ist die Frage, kann man das überhaupt noch Fehler nennen, wenn es halt so eng zugeht? Ja. Also demnach, ja, du hast völlig recht. Du kannst es auf jeden Fall auch durch den VAR nicht gerecht machen. Ich glaube, ein bisschen gerechter ist es hoffentlich geworden, aber gerecht ist es noch lange nicht. Und kann es wahrscheinlich auch niemals werden.
Hoffen wir, dass der Schiedsrichter oder mal die VARs, die Leute im Keller, jetzt im Halbfinale gegen Paris, wenn die Bayern zuerst nach Paris fahren und dann das Heimspiel haben, nicht so häufig eingreifen müssen, sondern dass wir da einfach nicht so viele Szenen haben, so viele spielentscheidende Szenen, die der Schiedsrichter dann entscheiden muss. Ja. Was sagst du denn, Nils? Was dein Gefühl?
Das wird ein heißer Tanz. Also ich habe es ja schon vor Real gesagt, das sind die 50-50-Spiele, die mir als Bayern-Fan natürlich richtig Spaß machen. Denn das ist ja das, was ich gestern gesagt habe. Also ich habe es vorher noch gar nicht gesagt, aber Jens, um ehrlich zu sein, ich hatte den Fernseher gestern laufen und habe mir dann aber ein Buch genommen und habe nebenbei tatsächlich gelesen, weil ich mir gedacht habe, irgendwie ist die Zeit...
So entspannt sind die Bayern-Fans schon.
Also, es ist schlimm, schlimm. Ich habe ja neulich auch mit Kai drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich freue mich auf die Champions League, weil das endlich mal wieder ein Spiel ist, wo ich ein bisschen Puls habe. Und da hat er auch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ihr scheiß Bayern-Fans. Aber es ist halt, was soll ich machen? Also, und das liegt ja jetzt auch nicht nur an den Bayern, liegt ja auch manchmal an den anderen. Aber das sind halt die Spiele, für die man dann die ganze Saison auch guckt. Ich gucke ja trotzdem jedes Bayern-Spiel, aber das ist halt geil, weil gegen Real war es schon so, dass du vorher nicht sagen konntest, wer da gewinnt. Und gegen Paris ist es genauso. Das werden Spiele auf absoluter Augenhöhe, da werden Kleinigkeiten entscheiden. Und das macht es natürlich dann echt auch spannend und cool. Hast du Bauchgefühl?
Ja, wir haben es ja vor ein paar Wochen schon gesagt. Ich glaube, dass Bayern ins Finale kommt.
Das wäre so schön.
Irgendwie an Paris da vorbeikommt. Und ich glaube auch, dass der Gegner Atletico Madrid sein wird. Denn das Spiel habe ich mir angeschaut, Atletico gegen Barcelona. Und das ist einfach unfassbar, wie Atletico gefühlt für diesen Titel brennt. Ja. Also die haben so Bock in dieses Finale, Budapest ist, glaube ich, ne? In dieses Finale einzuziehen. Und ich glaube auch, dass die Arsenal schlagen werden, eben weil sie diese unfassbare Gier haben. Und man hat ja auch so das Gefühl, für Simeone ist es jetzt vielleicht wirklich auch die letzte Chance, nochmal den wirklich größten Titel im europäischen Fußball zu holen. Deswegen, ich glaube, das wird dann ein unangenehmer Finalgegner.
Ja, und dann werden wir mal sehen. Beißen.
Aber ich glaube, dass die Bayern das schon schaffen können. Dann lass uns doch noch mal ganz kurz darüber sprechen, Nils. Was glaubst du denn, wenn man mal so aufs Team schaut oder auch Kombination Team, Trainer, was macht denn die Bayern so stark in diesem Jahr?
Naja, der wichtigste Mann in so einem Verein, das wird ja immer wieder zu Recht auch gesagt, ist der Trainer. Und ich glaube, Kompany hat einen riesen Beitrag, wenn du dir jetzt anguckst, was da die letzten 2 Jahre passiert ist. er hat Ruhe reingebracht gefühlt, er bietet keine Angriffsfläche mehr. Ich meine, das sind ja alles Kleinigkeiten, aber dass er beispielsweise nicht bei jeder zweiten Pressekonferenz irgendwie eine Steilvorlage für eine Headline liefert, ist gut. Denn dann hast du einfach weniger Diskussionen, vielleicht auch weniger Missstimmung innerhalb des Vereins. Man hat einfach insgesamt das Gefühl, dass das sehr harmonisch ist, innerhalb des Vereins, innerhalb des Teams vor allem. Und dann kommt so eins zum anderen. Also ich weiß nicht, was da jetzt zuerst da war, Henne-Ei-Prinzip, aber ich glaube, diese gute Stimmung hilft natürlich total. Und dann hast du einfach auch ein funktionierendes Team. Also diese Offensive, als ich gestern gesehen habe, Kane, Olise, Diaz, Musiala, viel besser geht's nicht.
Weil du eben die Stimmung schon angesprochen hast, was vielleicht auch so ein kleiner Baustein sein kann, dass du in diesem Jahr eben nicht diese großen Vertragsthemen hast wie im vergangenen Jahr.
Ja.
Also hier diese, was ist mit Alphonso Davies? Wie viel Geld kriegt der und so weiter? Das Thema hat sich erledigt. Was mit Musiala? Thema hat sich auch erledigt. Was mit Kimmich hat sich erledigt. Auch diese ganze Thomas-Müller-Geschichte hat doch auch dazu beigetragen. Jede Woche wurde Vincent Kompany vor und nach dem Spiel auf Thomas Müller angesprochen. Was ist denn jetzt? Warum hat er nicht gespielt? Warum spielt er dieses Mal und so weiter? Das bringt doch auch Unruhe rein. Also sie haben, glaube ich, auch im Kader viele Dinge im vergangenen Jahr klären können. Ich habe es vorhin schon gesagt, haben mit Luis Diaz ein absolutes Arbeitstier, der auch noch ein bisschen Fußball spielen kann, da vorne mit reingeholt. Und ja, ich glaube auch, dass das für Ruhe sorgt, weil man kann ja jetzt sagen, so dieses ganze Neuer-Thema, klar, das hast du jetzt in dieser Saison auch, aber das ist ja eigentlich ganz entspannt. Entweder er macht weiter, dann bleibt er aber auch weiter die Nummer eins oder er hört auf und dann ist auch gut. Und bei Müller war es ja schon so, seine Spiele wurden weniger und so weiter.
Ja.
Also da gab es so viel Konfliktpotenzial. Und da haben sie halt auch Ruhe reingebracht.
Ne? Genau, und da muss man dann natürlich Props auch Richtung Max Eberl und auch Christoph Freund geben. Nicht nur für die Verpflichtungen, sondern eben auch für die Entscheidungen hinsichtlich der Abgänge. Und ich meine, im Nachhinein muss man sagen, wenn man sich diese Saison anguckt, hat Müller jetzt zumindest mal nicht gefehlt. Also zumindest sieht es nicht danach aus. Und auch so Leute wie Buna Saar oder Sascha Boey, dass die dann irgendwie auch den Verein verlassen haben. Ich glaube, das war auch gut. Der Kader war halt insgesamt ein bisschen schlanker. Da muss man dann auch wieder Uli Hoeneß loben, der ja nun im Sommer offensichtlich darauf gepocht hat, dass halt kein Xavi Simons oder irgendjemand noch verpflichtet wird. Das wiederum hat Platz für Lennart Kral gemacht und auch für die ein oder andere Spielminute von anderen jungen Spielern. Also da hat viel zusammengepasst muss man sagen.
Ja, ich glaube auch so diese drei, Christoph Freund, Max Eberl, Vincent Kompany, die haben auch, das habe ich, weiß gar nicht, im Sommer, im Herbst irgendwann in einem Interview auch schon mal gelesen, dass sie halt auch ganz deutlich entschieden haben, wir brauchen halt auch Spieler, ist ja klar, die zu dem Spielstil passen, aber auch zur Intensität des Spiels passen. Und sie haben halt gesehen, dass ein Luis Diaz bei Liverpool, sagen wir mal, sehr wenige Minuten verpasst hat. Dass der eigentlich immer auf dem Platz stand. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, wie anspruchsvoll die Premier League ist, gerade in Bezug auf, wie oft du da ran musst, wie intensiv die Spiele sind und so weiter. Und dass sie halt explizit gesagt haben, okay, wir geben für den vielleicht ein paar Euro mehr aus als für einen anderen Spieler. Mhm. Dafür steht der aber auch in so gut wie jedem Spiel auf dem Platz.
Ja.
Und das ist ja auch so. Und, und rennt da seine, was weiß ich, keine Ahnung, 11, 12 Kilometer. Das ist halt auch eine Entscheidung, die gemeinsam getroffen wurde, eben zu sagen, okay, wir gucken auch darauf, dass wir die Spieler holen, die unsere Intensität, die wir auf dem Platz sehen wollen, eben auch bringen können.
Und no offense, aber wenn du dir überlegst, was Liverpool für Wirtz bezahlt hat, würde ich sagen, haben die Bayern jetzt keinen schlechten Deal gemacht, dass sie Luis Diaz geholt haben. Auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar ist von der Position, aber du weißt auch, was ich hinaus möchte.
Klar. Ja, Wirtz ist ja so ein ähnlicher Spieler, wenn es um den Einsatz geht. Ja, also der hängt sich bei Liverpool ja auch rein. Da kann man ja auch nicht sagen, dass der jetzt nur auf der 10 steht und wartet, bis ihm ein Ball zugespielt wird. Also der versucht und tut da schon auch viel. Aber du hast schon recht, der Preis, der da aufgerufen wurde, der war schon hoch. Und naja, dann ist das halt manchmal so. Dann kommt so ein Spieler wie Lennart Kahl rein und bringt dann halt auch seine Leistung relativ schnell, schießt ein paar coole Tore, Selbstbewusstsein wächst.
Ja. Und ich muss dir sagen, im Nachhinein, wir haben es ja schon öfter gesagt, aber wenn du halt beispielsweise Luis Diaz oder auch Michael Olise vergleichst mit Leroy Sané.
Ich wusste, dass das noch kommt.
Ja, es muss aber einfach noch einmal gesagt werden. Ein letztes Mal muss ich das noch sagen. Aber das ist genau diese Einstellung, ne? Dieses Gefühl zu vermitteln, du willst immer. Das ist einfach so entscheidend. Und das ist einfach immer so im Leben. Wenn man schon die ganze Zeit so das Gefühl hat, ja, eigentlich kann er doch, aber er macht's nicht so richtig. Das ist wie Beziehungen zu führen, wo du eigentlich die ganze Zeit schon weißt, so richtig passt es nicht. Mhm. Aber komm, ich versuch's nochmal. Kommt ja, das Jahr, geben wir uns noch. Und trotzdem lässt dich dieses Gefühl nicht los. Das ist es nicht. Da musst du handeln. Und es ist halt so schade, weil man natürlich so bei Sané immer gesagt hat, ja, der kann's halt. Er kann's. Aber wenn du es halt zu selten abrufst, ja, haben wir ja auch schon gesagt, dann ist eben diese mangelnde Konstanz einfach auch ein Anzeichen von fehlender Qualität.
Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der FC Bayern sich das dann auch einfach leisten kann. Natürlich haben die sich nicht gefreut, dass Leroy Sané da ablösefrei den Verein verlässt. Aber das reißt jetzt auch kein Riesenloch in die Bayern-Kasse. Von daher, das passt dann natürlich auch dazu, dass sie sich das auch erlauben können, zu sagen, du gehst, dafür holen wir für, ich weiß nicht, was Luis Diaz gekostet hat, 60 Millionen oder sowas, einen Spieler dazu. Das musst du natürlich auch erstmal können, aber das können sie halt nun mal.
Aber es war alles richtig gemacht. Und noch ein letzter Satz. Es ist ja nicht nur die eigene Leistung dann von so einem Spieler, sondern ich glaube, das steckt halt auch an. Wenn dann einer beispielsweise nicht mit zurückarbeitet, dann denkt sich der Nächste, oh, was wenn der nicht läuft, gehe ich auch nicht. Oder dann renne ich für den jetzt aber auch nicht und kämpfe den Ball zurück, den er gerade verloren hat. Ne? Mhm. Und so im Kleinen fängt das dann an und dann plötzlich hast du da einfach einen Verlust an vielen Dingen. Und deswegen kannst du so Spieler nicht gebrauchen. Obwohl ich den eigentlich immer cool fand, aber sorry, muss gesagt werden. Aber Jens, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir schon auch bei Kompanie waren. Es gab dieser Tage noch ein richtig cooles Interview von Matthias Sammer. Unser aller Freund vom BVB, Berater dort. Und Matthias Sammer hat in diesem Interview relativ ausführlich über Kompanie, aber vor allem auch über deinen Best Buddy Julian Nagelsmann gesprochen. Oh Mann.
Ich dachte, wir haben bis zum Sommer haben wir Pause. Nee, haben wir
nicht. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Und es ging halt unter anderem über die Unterschiede von Nagelsmann und Kompanie. Und Sammer, ja, haut damit genau in die Kerbe, in die wir auch schon öfter reingehauen haben, weil er so wie wir einigermaßen Fußball-Sachverstand hat, glaube ich. Und es war ganz interessant, denn Sammer hat auf die Nachfrage, also beziehungsweise auf die Frage, was Nagelsmann von Kompanie lernen kann, gesagt. Ja, also erst einmal die großen Linien. Alle meine Spieler, egal wen, verteidige ich nach außen hin, als gäbe es kein Morgen. Darüber baust du Vertrauen auf. Und natürlich in der täglichen Arbeit. Deshalb kann man das auch nur bedingt vergleichen. Vincent Kompanie hat seine Spieler täglich und Julian hat sie in großen Abständen. Und er muss natürlich oftmals, und ich glaube, das ist bei ihm der Fall, durch gewisse Aussagen, gewisse Reizpunkte etwas auslösen, also eine Reaktion hervorrufen. Nur glaube ich, dass das nur bedingt der richtige Weg ist.
Würde ich ihm zustimmen. Haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal besprochen, dass wir auch nicht glauben, dass das der richtige Weg ist, wie es Julian Nagelsmann ja leider doch regelmäßig macht.
Ja. Und spannend war auch, dass Sammer Nagelsmann dafür kritisiert hat, dass er öffentlich erzählt hat, dass seine Ehefrau Lena Wurzenberger ihn darin bekräftigt hat, sich bei Stuttgart-Stürmer Dennis Undaff zu entschuldigen. Denn wir erinnern uns, Undaff hat ja das Siegtor im Testspiel gegen Ghana geschossen und trotzdem hat er sich dann, Nagelsmann sich kritisch über Undaff geäußert. Und Sammer sagt dazu im Wortlaut: Aber ich kann nur für mich sagen, als Message, wenn wir über ihn sprechen, auch das mit seiner Ehefrau, sie sind ja jetzt verheiratet, ist so ein Schmankerl, Lena ins Spiel zu bringen, um zu sagen, Mensch, die hat mich darauf hingewiesen. Das ist so. Nur, dass das Thema Undaff so kritisch gesehen wurde, dass die Leute jetzt möglicherweise diskutieren, jetzt braucht er schon seine Ehefrau für die Lösung. Das macht ihn auf der einen Seite sympathisch, auf der anderen Seite hochprofessionell betrachtet, würde ich sagen, Julian, das gehört hier nicht her. Das finde ich spannend jetzt. Wie bewertest du diese Einschätzung von Sammer?
Also Matthias Sammer ist ja ein Mann, der sehr auf die Details achtet.
Ja.
Und ich finde, an dieser Stelle hat er nicht richtig zugehört, als Julian Nagelsmann diese Geschichte erzählt hat. Das war nämlich bei Magenta TV, glaube ich, die ja die meisten WM-Spiele im kommenden Sommer übertragen werden. Dann saß er mit Johannes B. Kerner da. Und Julian Nagelsmann hat gesagt, dass er quasi, also Julian selbst, gesagt hat, boah, ich habe da was Falsches gemacht. Ich glaube, ich muss den Dennis anrufen und muss mich entschuldigen. Und dazu hat Lena gesagt, ja, tu das. Hm. Also ja, du hast es richtig gesagt, sie hat ihn bekräftigt. Matthias Sammer hat es aber ein bisschen so dargestellt, als hätte sie die Idee gehabt. Hm. Und das sind zwei Paar Schuhe aus meiner Sicht, ja, weil ich finde es total legitim zu sagen, ey, weißt du, ich habe das und das vor, das mache ich im Privatleben mit meiner Frau auch und meine Frau auch mit mir, ey, ich auch beruflich, ich habe das und das vor. Was sagst du denn dazu? Ist ja völlig normal.
Aber hochprofessionell und, ist es
warte,
nicht.
Warte. Was nicht hochprofessionell ist, dass Julian Nagelsmann auch das wieder ausplaudert.
Genau, ja.
Also
genau.
Ich meine, er hätte auch einfach sagen können, ah, wisst ihr was, ja, ich bin auf die Idee gekommen, das war jetzt nicht die allerschlauste Idee. Ja. Und Rudi Völler hat ja vor ein paar Tagen ja auch erst gesagt, dass Julian Nagelsmann nach dem Spiel gegen Ghana schon mit einem schlechten Gewissen auch in die Kabine gekommen ist, nach dieser Pressekonferenz und eben gesagt hat, boah, du Rudi, ich glaube, ich habe ja ein, zwei Sachen gesagt, die waren blöd. Ja, also dann sag das doch einfach. Aber warum musst du dann jetzt wieder diese Angriffsfläche bieten und deine Ehefrau damit reinholen, sodass dann wirklich so Experten wie Matthias Sammer sagen können, ja, also jetzt lässt er sich schon.
Ja, und das ist auch genau das Bild, was Julian Nagelsmann dann halt in meinem Kopf aufmacht, so von wegen, er liegt mit Lena da abends im Bett und dann wird da diskutiert über die Aufstellung, nehme ich den Unterhof mit oder nicht. Und das ist das Problem und das ist genauso, wie du sagst. Rudi Völler wurde gestern Abend darauf angesprochen, auf die Aussage von Sammer im Rahmen des DFB-Pokalspiels und er hat Sammer klar widersprochen. Und er hat dann mehrere ehemalige Bundestrainer aufgezählt, von denen er auch weiß, dass die sich quasi mit ihren Frauen beraten haben und sagt ja auch, also was ist das für eine Welt, wenn die Männer hier nicht mit ihren Frauen reden können und wie du es ja auch richtigerweise sagst, wenn man einen Job hat, es beschäftigen einen Dinge, gerade sowas, wenn er vielleicht das Gefühl hat, er hat einen Fehler gemacht, dann denkst du drüber nach, dann redest du und es ist auch nicht schlecht, sowas mal zu spiegeln. Es ist auch gerade gut, glaube ich, das mal vor einen weiblichen Spiegel sowas zu halten. Und dennoch, ja, warum erzählt er es, verdammt nochmal? Er kann doch einfach sagen, ja, ich bin da, es ist doch klar, dass er sich mit seiner Frau austauscht, aber man muss es doch nicht sagen. Und ich würde behaupten, ich hoffe es sehr, dass auch Matthias Sammer hin und wieder mal mit seiner Frau spricht, auch wenn das hoch unprofessionell wäre.
Ja, es gibt so ein paar, weißt du, Jürgen Klopp mit seiner Ulla, das weiß man ja auch, da kennt man den Namen auch seiner Frau. Ich glaube, die sind auch mittlerweile verheiratet. Ich glaube, zweite Frau, er war schon mal erste Ehe. Und warte mal, Nils, wie hieß die Ehefrau von Otto Rehhagel?
Beate, oder?
Beate, genau. Er hat doch auch immer von Beate gesprochen. Man kennt von gefühlt halt keine Ehefrauen von Bundesliga-Trainern, aber Beate kannte man immer.
Ja. Und Rudi Völler hat irgendwie auch noch gesagt, dass auch Berti Vogt, frag mich nicht, wie da die Frau hieß, dass er sich auch mit seiner Frau beraten hätte, ob er Oliver Bierhoff mitnimmt zur EM 96, was sich ja dann auch im Nachhinein als eine ganz gute Entscheidung rausgestellt hat.
Ja, genau.
Aber Sammer, und das vielleicht noch abschließend, also wir haben ja noch viele Zitate, ich glaube, ich lese das jetzt nicht alles vor, Jens, aber hier nur noch mal ein Einblick. Sammer sagt noch, du bist der Bundestrainer, der Nachfolger von Herberger. Ich vergesse einige. Helmut Schön, Franz Beckenbauer, alle haben Titel gewonnen. Jupp Derwall, Berti Vogts, dann Jogi Löw als Weltmeistertrainer. Deshalb schau dir vielleicht an, wie die Alten manche Dinge handhaben würden. Er wählt das Beste, davon bin ich überzeugt. Und letztendlich ergeben Erfahrung und ein Stück weit Jugendlichkeit große Unterschiede. Aber ich würde mir wünschen, ihn vielleicht noch enger im Austausch darauf hinzuweisen, gewisse Themen eher nicht zu machen. So, dann hat er noch über Rudi Völler gesprochen, der dann...
Dass das auch seine Aufgabe wäre, ihn da ein bisschen zu führen.
Genau. Aber dass er Rudi Völler dann auch sagt, authentisch bleiben und bla bla bla. Und jetzt finde ich noch einen schönen Satz. Je näher das Turnier kommt und je mehr Julian vermeintlich in der Kritik steht, entwickle ich immer mehr das Gefühl, ihn schützen zu wollen. Und eine Hand über ihn zu legen, um ihm zu sagen, was denn jetzt möglicherweise das Beste wäre. Oh, ich glaube, da bei dem Satz kotzt Julian Nagelsmann so richtig.
Ja, und wir wissen ja, dass er solche Sachen wahrnimmt. Und vergleichen wir es doch nochmal mit Vincent Kompany. Irgendwie hat man das Gefühl, den muss niemand schützen.
Ja, genau, richtig. Der ist schon groß.
Ja, der
ist schon
groß.
Obwohl er übrigens nur 2 Jahre älter ist als Nagelsmann. Nagelsmann ist 38, Kompany ist gerade 40 geworden.
Und weißt du, Nils, ich muss da mal eine Sache beichten. Du weißt, ich bin nicht der allergrößte Bayern-Fan.
Aber Jens, du hast Bettwäsche. Ich wusste es.
Nein. Aber weißt du, Vincent Kompany sorgt dafür, und es tut mir in der Seele weh, dass mir der Verein ein bisschen sympathischer wird. Jens. Es reicht immer noch nicht für irgendwas, aber weißt du, man hat so dieses Gefühl, was er ausstrahlt, und ich finde es auch einfach ein cooler Typ, der das auch wahnsinnig cool macht. Ja. Er sorgt dafür, dass der FC Bayern mir ein paar Prozent sympathischer wird.
Ich hoffe, nach dieser Folge wäscht du dir den Mund mit Seife aus und ihr euch die Ohren mit Seife. Ja, aber was soll man sagen? Es ist halt so. Der Typ ist cool. Der Typ ist cool, der ist nett. Und ich meine, dass er hochprofessionell ist, darüber haben wir einfach schon oft gesprochen, weil er es einfach super gut macht.
Und Vincent Kompany, ne, bei Man City gespielt. Absoluter, aus meiner Sicht, absoluter Hassverein. Er hat beim HSV gespielt, ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsclub, ne? Und der FC Bayern, also es sind schon auch Clubs, die ich alle drei super gerne mag. Ja. Und trotzdem ist mir der Typ sympathisch.
Ja. Und er ist halt gefühlt irgendwie auch nicht so ein Rechthaber wie Nagelsmann. Und bei Nagelsmann hast du immer das Gefühl, er möchte es besonders gut machen, aber genau das stellt ihm ein Bein. Nagelsmann ist deutlich weniger entspannt als Kompany. Und Kompany, habe ich das Gefühl, der ruht sehr in sich.
Ja, ich meine, als Charakter hat er ja, also sagen wir mal, als Persönlichkeit hat er ja auch schon einiges erlebt. Kam von quasi ganz unten, hat sich bis nach ganz oben hochgearbeitet. Ja. Das prägt ihn und ich glaube auch, dass der so in sich ruht. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und dennoch siehst du natürlich auch, dass er dann an der Seitenlinie dann auch mal auf und ab geht.
Das oder mal ja auch
seine Spieler dann auch im Spiel rannimmt. Ist ja auch übrigens für das Hinspiel gegen PSG gesperrt.
Das stimmt, stimmt.
Eine Geldsperre bekommen.
Ich finde, das gehört auch dazu. Emotionalität auf jeden Fall. Und trotzdem ist es ja mal, also er kann es halt gut unterscheiden. Am Spielfeldrand muss er emotional sein, aber beispielsweise in der Pressekonferenz oder bei einem Interview, dann ist halt so ein Ruhepuls von 40 schon ganz gut.
Ja,
und den hat er auch. Jens, ich habe einen Ruhepuls von 52. By the way, ich hab gestern Blut gespendet und da habe ich gefragt, wenn man hier 52, ist das nicht wenig? Da hat die gesagt, spricht dafür, dass sie viel Sport machen. Ich gesagt,
okay, sehr gut. Ja, wurde der Ruhepuls gemessen während des Spiels Bayern gegen Bayer Leverkusen?
Könnte man meinen, könnte man machen, wahrscheinlich ähnlich. Ähnlich, ja, genau. Niedrig, ja. Ja, also wir sind sehr, sehr gespannt, was die Bayern in der Champions League treiben. Aber in der Bundesliga haben wir ja auch noch ein paar ausstehende Entscheidungen.
Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, ich hoffe wirklich, dass das bei den Bayern auch so bleibt und die auch die kommenden 4 Wochen noch durchziehen. Denn die haben einige Mannschaften, die da unten im Abstiegskampf stecken. Ich kann es mir jetzt nicht anders vorstellen, allein auch wegen Vincent Kompany. Der wird den Jungs auch sagen, hier Freunde, ne, also hier machen wir jetzt keinen Kappes. Diese Saison machen wir uns nicht kaputt oder lassen uns noch irgendwas nachsagen. Aber da sind noch ein paar Clubs, die noch gegen Bayern spielen. Da ist es sehr, sehr, sehr
das machen die
spannend
nicht
für den Abstiegskampf.
Die haben jetzt 18,
natürlich 18
Spiele
nicht bewusst,
unbesiegt.
Keine Frage.
Also ich glaube, die wollen sich auch diesen Lauf da nicht kaputt machen. Und nur by the way, weil du Abstiegskampf sagst, ich denke an Union Berlin, ich denke an Louis Eta und ich denke daran, dass sie ja leider ihr erstes Spiel nicht gewonnen hat. Und ich denke an Felix Magath. Hast du sein Interview gelesen?
Nee.
Unser lieber Felix Magath hat sich geäußert zu Marie Luise Eta.
Oh, will ich das wissen?
Will ich das wissen? Es ist leider genauso, wie man sich's denken könnte. Also er hat, glaube ich, ohne ihren Namen zu nennen, hat er aber so sinngemäß gesagt, ja, also wenn man ja nur U19 gemacht hat, da ist man natürlich mit so einer Situation überfordert. Das war dann sein Wort und Frau Eta hat aber sehr souverän darauf reagiert und hat sinngemäß gesagt, ich konzentriere mich hier auf den Sport und hat auch richtigerweise darauf verwisen, dass sie ja bisher auch nicht nur bei U19 tätig war. Aber es ist wieder, also keine Überraschung, oder?
Nee, ich glaube auch, Felix Magath hätte einfach auch gern nochmal einen Bundesliga-Job.
Genau,
er hätte wahrscheinlich
der ist
auch
sauer.
Union Berlin gemacht.
Der ist sauer, also, dass sich keiner mehr fragt. Dass er halt einfach sowas von, der ist halt also mehr alter weiser Mann als Felix Magath geht halt wirklich nicht. Und der ist einfach crumpy und deswegen teilt er dann irgendwie immer aus und gönnt es, glaube ich, auch einfach Frau Eta nicht, dass sie jetzt irgendwie was super cool ist, da einfach für die Frauentrainerinnen da reist. Aber gut, egal. Ich schweife ab. Kam mir nur gerade noch.
Dann,
ja, wir freuen uns auf wahrscheinlich nächste Woche. Jens, gucken wir mal, wie es aussieht, was die Bundesliga so hergibt. Und bis dahin, ja, macht's doch wie die Bayern, Freunde. Bleibt hochprofessionell. Bleibt sympathisch.
Ach Gott.
Und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao. 4
Doch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalala.